Liebe Gemeinde, und heute darf ich auch mal sagen, liebe Kinder, mir wurde gesagt, ich wurde gebeten, auch für die Kinder eine Geschichte mitzubringen. Wo sind die Kinder? Macht ihr das immer so, dass sie nach vorne kommen? Dann wäre jetzt der Augenblick, dass die Kinder alle nach vorne kommen. Schön, dass ihr alle da seid. Prima. Dann möchte ich euch heute eine schöne Geschichte erzählen. Müsst aber gut aufpassen, dass ihr auch was davon habt. Wer von euch war schon mal in einem Schloss? Ja? Wo denn zum Beispiel? Weißt du das noch? Weißt du nicht mehr? Wo in? In den Alpen, ja, vielleicht war es Neuschwanstein.
Nein, Altenburg.
Altenburg, Entschuldigung. Ich habe verstanden, in den Alpen. Altenburg, ja, wo warst du?
Auch in einer Burg.
Auch in einer Burg. Da gibt es auch viele schöne Sachen. Eine Burg ist schon was Besonderes, ja, aber ein Schloss, glaube ich, ist noch ein Stück weit schöner. Ein Schloss. Wenn ihr mal mit euren Eltern eine Fahrt macht in die Alpen, da gibt es das Schloss Neuschwanstein. Das soll zumindest in Deutschland das schönste Schloss sein. Das Schloss mit den meisten Besuchern. Da ist schon was los, ja. Und jetzt erzähle ich euch eine Geschichte von einem goldenen Palast, der war noch viel schöner als das allerschönste Schloss. Ein goldener Palast, da war alles aus Gold. Die Türen, die Stühle, die Betten, die Tische, alles war aus Gold. Und dann war ein kleines Mädchen dort in der Nähe von diesem Schloss, die wollte unbedingt mal in dieses Schloss rein und mal alles ansehen dürfen. Wie wollen wir sie nennen? Ist es die kleine Sophia? Heißt jemand von euch Sophia? Okay, dann bin ich neutral. Die kleine Sophia wollte mal in das goldene Schloss und dann ist sie eines Tages dort hingegangen und dann sah sie schon das goldene Schloss vor ihr stehen. Und dann war auch noch so ein Aufpasser am Tor dort. Und dann ist sie dorthin zu dem Mann und dann hat sie gefragt, darf ich bitte mal in den Palast, in diesen goldenen Palast? Da sagt der Aufpasser, wenn du da hinein willst, dann brauchst du den goldenen Schlüssel für diesen goldenen Palast. Darf ich den bitte haben, sagt die kleine Sophia. Ich möchte den goldenen Schlüssel haben, damit ich mal in den goldenen Palast. Nur ganz kurz, vielleicht mal eine Stunde und dann gehe ich auch wieder nach Hause. Gar nicht lange. Sagt der Aufpasser. Aber wenn du den goldenen Schlüssel haben möchtest, musst du erst etwas Gutes tun. Nur wenn du etwas Gutes tust, dann bekommst du auch den goldenen Schlüssel. Dann darfst du auch rein in den goldenen Palast. Die kleine Sophia überlegt nicht lange. Dann fällt ihr ein, ach, da vorne, einen Kilometer entfernt, da war doch ein Bettler am Wegesrand, ein armer Mann, der kein Geld hat, deswegen nennt er sich auch Bettler, der auf die guten Gaben der anderen angewiesen ist. Und dann ist er dort hingegangen zu diesem Bettler, hat all ihr Geld aus ihrer Tasche da rausgeholt, was er noch hatte, und hat es dem armen Bettler gegeben. Und dann ist sie wieder schnell zurück zu dem Aufpasser dort. Okay, dass nichts passiert. Zu dem Aufpasser dort und hat gesagt, darf ich bitte jetzt den goldenen Schlüssel haben? Ja, was hast du denn Gutes getan? Das sagt die kleine Sophia. Da vorne, einen Kilometer von hier, da war ein armer Bettler, dem habe ich mein ganzes Geld gegeben. Darf ich jetzt bitte den goldenen Schlüssel haben? Hm, sagt der Aufpasser. Hm, ja, das ist schon ganz gut. Aber versuch's nochmal. Versuch's nochmal, mach nochmal eine gute Tat. Vielleicht wird die noch besser. Hm, überlegt die kleine Sophia, was soll ich denn jetzt tun? Und dann geht's ein Stück weit weg von dem goldenen Palast dort und dann sieht sie drüben auf einem Hügel wieder eine alte Frau mit einem Huckelkorb hinten drauf. Da hatte sie Holz aus dem Wald geholt und da hat sie sich geplagt, den Hügel da hochzukommen, um ihr Holz da nach Hause zu tragen. Dann ist sie schnell dorthin gerannt, hat der alten Frau mitgeholfen und hat mitgeschoben, dass sie gemeinsam diesen Berg da hochkamen. Und als sie oben waren, sagt die alte Frau, Dankeschön, ist das aber lieb von dir. Ist das schön, dass Kinder den alten Leuten auch noch helfen. Und die kleine Sophia sofort wieder zurückgerannt zu dem Aufpasser mit dem goldenen Schlüssel. Und dann sagte sie, darf ich jetzt den goldenen Schlüssel haben? Was hast du denn jetzt getan? Sagt der Aufpasser. Dann erzählst du, da drüben auf dem Hügel, da war eine arme Frau, der habe ich geholfen, dass sie mit ihrem schweren Korb auf dem Rücken, dass sie da den Berg hochgekommen ist. Die braucht nämlich Holz für den Winter, der bald kommen wird. Und das sagt der Aufpasser, ja, das ist auch schon was Gutes, aber versuch's noch einmal, mach noch mal was Gutes. Wisst ihr, was dann die kleine Sophia gesagt hat? Ach, dann mag ich nicht mehr, brauche ich nicht den goldenen Schlüssel. Wenn das alles nicht gut genug ist, dann gehe ich nach Hause. Ich will gar nicht in den goldenen Palast. Da war sie ein bisschen traurig und geht nach Hause. Und kurz vor zu Hause, da war noch so ein Waldrand mit Gebüsch. Da hört sie im Gebüsch, wie da irgendein Tier winselt. Habt ihr schon mal einen armen kleinen Hund so winseln gehört, wenn der seine Pfoten zerquetscht hat, seine Pfoten verletzt hat? Und dann ist es ein Stück weit rein in das Unterholz, hat die Äste alles weggetan und auf einmal sieht sie, wie da ein kleiner Hund in einer Tierfalle mit seinen Vorderpfoten da gefangen war. Ach du armer kleiner Hund. Und dann ist er hin, hat mit aller Kraft die Falle aufgezerrt, hat sich auch noch verletzt, hat ein Stück weit geblutet, aber sie hat die Pfoten von dem Hund rausbekommen. Und dann hat sie von ihrem Rock ein Stück weit unten abgetrennt, um die Pfoten von dem armen, verletzten Hund da einzubinden. Und dann hat sie gedacht, den armen Hund muss ich jetzt nach Hause tragen. Der ist so erfroren und verletzt, der braucht bestimmt was zu essen. Und dann nimmt sie den auf den Arm und trägt ihn auch auf dem Weg nach Hause. Und kurz vor zu Hause steht vor ihr auf einmal der Mann mit dem goldenen Schlüssel. Da sagt er, Sophia, du wolltest doch den goldenen Schlüssel haben für den goldenen Palast. Du wolltest doch da mal rein und alles angucken, wie schön das da alles aussieht. Da sagt die Sophia, ach, wollte ich gar nicht mehr. Das war ja alles nicht gut genug, was ich gemacht habe. Ich wollte den goldenen Schlüssel gar nicht mehr haben. Da sagt der Aufpasser, hier hast du den goldenen Schlüssel für den goldenen Palast. Du hast nämlich etwas Gutes getan und nicht gleich daran gedacht, was du dafür bekommst. So, das war die Geschichte vom goldenen Schlüssel. Ihr könnt mal da ein bisschen weiter noch drüber nachdenken oder vielleicht zu Hause nochmal von eurer Mama erzählen lassen. Und weil ihr schön aufgepasst habt, kriegt ihr alle nochmal einen schönen Kalender zum Ausmalen. Ihr habt doch bestimmt alle Buntstifte zu Hause. dann könnt ihr da alle nochmal die schönen Tiere da, die da drin sind, ausmalen. Bitte schön. So, wer seinen Kalender hat, der darf dann schon mal wieder zurück auf seinen Platz. Danke, dass ihr zu mir gekommen seid. So, der kleine Mann kriegt auch einen noch. Okay. Ich denke, das war nicht nur eine Geschichte für Kinder, stimmt's? Da steckt schon mehr drin als nur eine Kindergeschichte. Ja, wie oft sind wir darauf aus, was Gutes zu tun und rechnen schon damit, ja, was komme ich dafür, was bekomme ich dafür? Heute darf es auch mal ein bisschen später als 23:30 werden, sonst brauche ich gar nicht anzufangen. Geht's ja? Okay, machen wir trotzdem die Predigt. Heute habe ich euch ein Thema mitgebracht, beginnt mit einer Frage: Habt ihr ein Lebensmotto? Zum Beispiel sagt man dort im Ländle, im Schwäbischen, dort Baden-Württemberg, wo es die fleißigen Leute gibt, die haben das Motto: Schaffe, schaffe, Häusle baue. Habt ihr schon mal gehört? Ist auch ein Motto: Schaffe, schaffe, Häusle baue. Ja, okay. Hat jemand von euch noch ein Motto für sein Leben gefunden, wo er meint, das wäre doch etwas Wegweisendes für euer Leben? Manchmal versucht man auch als Prediger den Täuflingen in der Taufe so etwas als Wegbegleitung mitzugeben, auch vielleicht so im Sinne eines Mottos, um dann dem Täufling Mut zuzusprechen. Denk immer wieder mal an dieses Wort, was dir in der Taufe zugesprochen wurde. Welches Motto könnte man über das Leben Jesu setzen? Hat Jesus auch ein Motto gehabt? Oder kann man ihm ein Motto zuschreiben? Habt ihr da vielleicht einen Gedanken? Ihr seid alles gute Bibelkenner. Hatte Jesus ein Motto, so eine rote Linie, die sich durch seine ganze Verkündigung zog? Ich denke hier an das irdische Leben Jesu, die 30 Jahre, wo er ungefähr hier auf dieser Erde war, 30 Jahre plus 3, 4, 5, je nachdem. Da gibt's was im Leben Jesu. Und das wollen wir heute mal etwas genauer anschauen. Wir pirschen uns da mal ran an dieses Thema. Schlag mal mit auf die erste Predigt Jesu aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 4. Kapitel 4 im Matthäus-Evangelium. Und dort ist es der Vers 17. Ihr wisst, Kapitel 3 endet mit der Taufe Jesu. Jetzt war er auch gesalbt mit dem Heiligen Geist und auch vorbereitet, um in der Öffentlichkeit wirksam zu sein. Hat mit der öffentlichen Verkündigung begonnen und so hatte er auch seine erste Predigt. Davon handelt hier der Vers 17. Seit der Zeit fing Jesus an zu predigen. Und was war das Thema seiner ersten Predigt? Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Interessant auch, dass Johannes der Täufer, sein Wegbereiter, das könnt ihr nachlesen, Matthäus 3, Vers 2, genau auch so dieses Motto hatte, diese Grundaussage 3, Vers 2. Er sprach zu den Leuten, die da rauskamen, zu ihm an den Jordan: Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Als ob die sich abgesprochen hätten. Welchen Marschbefehl, welchen Auftrag hat Jesus seinen Jüngern mitgegeben, als er sie auch mal ausgesendet hat? Schlagt mal mit auf. Das Kapitel 10 ebenfalls im Matthäus-Evangelium. Kapitel 10, dort ist es der Vers 7. Welchen Marschbefehl hat er ihnen mitgegeben? Geht aber und predigt und sprecht, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Denkt auch an die vielen Gleichnisse. Wir bleiben im Matthäus-Evangelium, Kapitel 13, gerade noch ein paar Seiten weiter nach hinten und fangen mal an. Mit dem ersten Gleichnis, da kommt da ein Gleichnis nach dem anderen, Vers 24. Er legte ihnen ein anderes Gleichnis vor und sprach, das Himmelreich gleicht einem Menschen, der guten Samen auf den Acker säte. Ich will nicht alles lesen. Und ihr wisst, dass da noch der Gegenspieler kam, hat Unkraut dazwischen gesät. Und dann war die Frage, Vers 28, nachdem die Jünger wissen wollten, wer hatte das getan? Das hat ein Feind getan. Was ist die Quintessenz dieses Gleichnisses? Ich denke, man kann es vielleicht so sehen, wer im Reich Gottes mitbauen möchte, ich denke, da gehören wir alle dazu, der muss womit rechnen, dass da immer mal ein anderer auftaucht, der da Unkraut auf den Acker sät. Nächstes Gleichnis, Vers 31. Ein anderes Gleichnis legt er ihnen vor und sprach, das Himmelreich gleicht einem Senfkorn. Nächstes Gleichnis, Vers 33. Ein anderes Gleichnis legt er ihnen vor, das Himmelreich gleicht einem Sauerteig. Nächstes Gleichnis, Vers 44. Immer noch im Kapitel 13, Vers 44. Das Himmelreich gleicht einem Schatz verborgen im Acker. Vers 45. Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte. Und so weiter und so weiter. Was ist euch aufgefallen? Was kommt immer wieder vor? Das Himmelreich, das Himmelreich. Auch im Vaterunser verborgen. Wir sollen beten, dein Reich komme. Ein Kapitel weiter in der Bergpredigt, im Kapitel 6, eine der schönsten Verheißungen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, ist ein anderer Ausdruck für Himmelreich. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere, was es sonst zum Leben braucht, zufallen. Gott sorgt dafür, dass wir nicht zu kurz kommen. Immer wieder das Reich Gottes. Wir schlagen den Bogen zu uns in die Endzeit und da sagt Jesus ein Wort aus seiner Endzeitrede, Matthäus 24. Was wird gepredigt werden? Das Evangelium vom Reich. Interessant, nicht nur das Evangelium, sondern das Evangelium vom Reich Gottes zu einem Zeugnis für alle Völker. Und wenn das soweit erledigt ist, dann erst wird das Ende kommen. Wir sehen, das Reich Gottes, das Himmelreich, zieht sich durch die ganze Verkündigung Jesu. Immer wieder Reich Gottes, Reich Gottes, Reich Gottes, Himmelreich. Und dabei habe ich noch nicht mal alle Verse hier angegeben. Wir finden den Gedanken auch beim Apostel Paulus. Macht euch mal auf die Suche in seiner Verkündigung in der Apostelgeschichte. Genau auch diese Gedanken finden wir beim Apostel Paulus. Jetzt fragen wir uns mal, wenn für Jesus das schon so wichtig war, immer wieder den Jüngern, seinen Zuhörern, die Prinzipien, die Grundsätze des Himmelreiches klarzumachen, dann fragen wir uns zunächst einmal, welche Grundstruktur hat das Himmelreich, das Reich Gottes? Schlag dazu bitte mal mit auf, Johannes 18. Wir befinden uns da im Verhör durch Pilatus. Jesus wird zur Rede gestellt und ausgefragt durch den Pilatus. Und dann macht Jesus eine entscheidende Aussage über das Reich Gottes. Der Pilatus will zunächst mal wissen, am Ende von Vers 33, bist du der König der Juden? Am Ende von Vers 35, was hast du getan? Und dann sagt Jesus in Vers 36, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und hiermit haben wir eine Grundaussage über das Reich Gottes. Ist nicht von dieser Welt. Wir lesen den Vers weiter, da wird es nämlich noch interessant. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde. Nun aber ist mein Reich nicht von dieser Welt. Frage an euch, welches Wörtchen gibt uns einen Hinweis, an dem wir feststellen, welches der Grundunterschied ist zwischen dem Reich Gottes und allen anderen Reichen dieser Welt bis zum heutigen Tag. Es war damals so, das wird wahrscheinlich auch bleiben bis zum Ende. Wir haben es gelesen, da war ein Wort, schaut nochmal diesen Vers an. Alle anderen sind vergänglich. Auch damals das Römische Reich war Weltreich, Imperium. 476 war zumindest das Ende für Westrom da. Ostrom hat noch ein bisschen länger gelebt, aber irgendwann war auch damals Schluss, 1400 noch was. Alle Reiche kommen und vergehen, okay, das ist auch ein Hauptunterschied, aber in diesem Vers steckt ein Wörtchen, ich betone es mal, der auch so einen Hauptunterschied macht zwischen dem Reich Gottes, dem Reich Jesu und allen anderen Reichen dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen. Ah, kämpfen. Ist es ein Merkmal der Reiche dieser Welt? Das Kämpfen? Aber hallo, was wurde da schon gekämpft? Da hat mal jemand sich die Mühe gemacht, ein Geschichtsmann, Historiker, der mal die Geschichtsbücher durchforscht hat, dass eigentlich gar nicht so viele Jahre zusammenkommen, wo mal nicht gekämpft wurde. Ich weiß es nicht auswendig, ich glaube, das sind keine 100 Jahre auf diesem Globus, wo mal nicht gekämpft wurde. Ansonsten war immer nur Kampf, Kampf, Kampf angesagt. Und das bis zum heutigen Tag geblieben, oder? Schaut mal hinein in die Nachrichten. Abend für Abend wird gezeigt, berichtet, wo gekämpft wird. Da war es interessant bei der Gefangennahme Jesu. Wir müssen jetzt nicht alles aufschlagen. Könnt ihr euch da mal ein bisschen hineinversetzen mit, ne? Da hat sich das zugespitzt. Da kam dann auch die Schar der römischen Soldaten mit dem Judas. Und als einer der Jünger Jesu gemerkt hat, hoppla, jetzt wird's aber allmählich Zeit, dass wir mal dazwischen fahren müssen. Ihr wisst, wer das war. Petrus war der Meinung, jetzt müssen wir mal Hand anlegen. In der Kindersabbatschule wird dann die Geschichte erzählt. Da wird auch vielleicht manchmal auch in Form eines Quizzes gefragt, wie hieß denn der Knecht, dem der Petrus dann ein Ohr abgesäbelt hat. Malchus war dann der Knecht, der dann ein Ohr weniger hatte. So, jetzt sind wir beim Thema. Petrus, und wir stellen uns jetzt mal ein bisschen dumm und tun so, als ob wir die weitere Geschichte noch nie gelesen hätten. Könnte da vielleicht auch stehen, dass im nächsten Vers es hieße, und Jesus bedankte sich bei Petrus, weil wenigstens er Hand angelegt hat und sich bemüht hat, mich zu verteidigen. Danke, Petrus, dass du diese Tat für mich auf dich genommen hast. Steht aber nicht da. Steht was ganz anderes da. Nämlich, Jesus sagte dem Petrus, also so können wir Reich Gottes nicht bauen, Reich Gottes nicht verteidigen, steckt das Schwert weg damit. War dieser Grundsatz aus dem Munde Jesu im Laufe der langen Geschichte der Christenheit, die nun schon an die 2000 Jahre dauert, immer beherzigt worden? Finsteres Mittelalter. Okay, Die offizielle Kirche sagte, ja, wir haben nie Blut fließen lassen. Wir haben das halt dem Magistrat, der Obrigkeit übergeben. Wir haben nur ausfindig gemacht, wer nicht linientreu genug ist, die anderen sollten hinrichten. Ihr wisst schon, was da alles reinspielt. Inquisition, Scheiterhaufen und. Millionen von Menschen mussten ihr Leben lassen, weil dieser Grundsatz, allein schon dieser Grundsatz aus dem Munde Jesu nicht beherzigt wurde. Weg mit dem Schwert. Meine Diener würden darum kämpfen, nicht kämpfen. Sind euch schon mal Menschen begegnet, die angefangen haben, in der Bibel zu lesen? Erstes Mosebuch, ja, interessant, diese Erzählungen da, diese Familienstories, das ist ja wie heute, was damals auch alles zuging unter den Leuten da, wie schwer das Gott auch gehabt hat, in diesem Wirrwarr da Reich Gottes zu bauen. Und dann kommt fünftes Buch Mose, zweites, drittes, viertes, fünftes Buch Mose. Und dann geht's aber los. Dann kommt Josua. Lest einmal Josua. Ich vermute mal, auf jedem zweiten Blatt trieft nur so das Blut. Josua war der Nachfolger des Mose, der dann für die Landeinnahme zuständig war. Und dann noch der Befehl Gottes, macht sie nieder, weg mit denen, mit Mann und Maus und Kind und Kegel. Und wenn dann ein Anfänger des Bibellesens zu diesem Buch Josua kommt, oder auch in den Königsbüchern, da geht es genauso zur Sache, da wird genauso gekämpft, dann legen die Leute oftmals dieses Wort zur Seite und sagen, nein, danke. So etwas sehe ich genügend in den Nachrichten, im Fernsehen. Das muss ich mir nicht zusätzlich für mein Glaubensleben antun. Nein, danke. Wir sehen, Menschen tun sich schwer, wenn Gott seine Macht einsetzt. Schon beim Auszug aus Ägypten heißt es, als das Heer des Pharao dann in dem Wasser versunken ist, auf einmal waren die weg, verschwunden, untergegangen. Durch den starken Arm des israelischen Gottes war der starke Pharao auf einmal weg, vernichtet. Und Menschen nehmen Anstoß an einem Gott, der seine Macht einsetzt. Aber genauso ist eigenartig mit uns Menschen. Nehmen Menschen auch Anstoß, wenn sie es mit einem ohnmächtigen Gott zu tun haben. Jesus, ist das euer starker Heiland, euer starker Gott, an den ihr glaubt, der sich einfach so hilflos gefangen nehmen lässt, der nicht mal den Versuch macht, sich zu wehren? An den glaubt ihr, und Menschen nehmen wieder Anstoß an einem ohnmächtigen Gott. Ihr seht, Gott hat es oftmals schwer mit uns Menschen. Menschen nehmen Anstoß am mächtigen Gott, aber genauso auch Anstoß am ohnmächtigen Gott. Wie hat Jesus seine Predigt begonnen? Was stand da in Matthäus 4? Was waren die ersten zwei Wörtchen? Tut Buße! Denn das Himmelreich ist nah herbeigekommen. Was heißt denn das? Tut Buße. Das heißt, ihr müsst umdenken lernen. Wenn ihr das Reich Gottes verstehen wollt, dann müsst ihr auch hier oben umdenken lernen. Weil im Reich Gottes manchmal alles umgedreht wird. Das sind 2 Groschen mehr als 1.000 Schekel oder 1.000 Euro. Ihr kennt die Geschichte von der armen Witwe. 2 Groschen hat sie eingelegt. Das war mehr als das, was die anderen zusammen eingelegt haben in den Gotteskasten. Also manchmal steht auch alles auf dem Kopf, als wir es gewohnt sind. Tut Buße, denkt um. Hier oben müssen wir umdenken lernen. Ihr kennt alle auch Jörg Zink, einer der ersten, die das Neue Testament in die heutige verständliche Sprache übertragen hat, der sagte mal, wo das Reich Gottes ist, da hat Gott allein die Macht. Und auch das müssen wir einfach akzeptieren. Wenn Gott damals es so für gut befunden hat, diese heidnischen Völker zu vertreiben, zu vernichten, dann würde sich auch was dabei gedacht haben. Manchmal finden wir auch Erklärungen, weil die oftmals so versunken waren in Okkultismus, Spiritismus, dass die wirklich eine Gefahr geworden wären für das Volk Israel. Und wo das Volk Israel diese für uns manchmal harten Anordnungen Gottes nicht befolgt hat, da war es ihnen oftmals zum Verhängnis geworden. Dann heißt es oft ein paar Kapitel später, dass sie dann auch hingingen und haben auf den Höhen Altäre gebaut und haben den Baalen, diesen heidnischen Göttern, geopfert, weil sie nicht konsequent da durchgegriffen haben. Halten wir als erstes fest, diese Grundaussage, diesen Grundunterschied zwischen dem Reich Gottes und allen anderen irdischen Reichen, wie wir sie bis heute haben. Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. In dieser Welt wird gekämpft, gekämpft, gekämpft bis zum letzten Tag. In meinem Reich, Schwert weg, unsere Waffen sind das Gebet, die Fürbitte, das Wort Gottes, das ist unsere Waffenrüstung, mehr nicht. Jetzt fragen wir uns auch einmal, denn zu einem Reich gehören ja auch Bürger, Untertanen, was uns Jesus darüber sagt. Jetzt sind wir direkt bei uns angekommen. Wir gehören ja zum Reich Gottes, oder? Ja. Schlag mal bitte mit auf das Lukas-Evangelium. Matthäus, Markus, Lukas. Und da das Kapitel 12. Kapitel 12, Vers 32. Vielleicht lese ich den Vers davor auch noch dazu, dann haben wir so ein bisschen den Zusammenhang. Trachtet vielmehr nach seinem Reich, da haben wir auch wieder das Thema Reich Gottes, danach sollen wir trachten, so wird euch das alles zufallen. Und jetzt kommt's. Fürchte dich nicht, du große Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Habt aufgepasst? Fürchte dich nicht, du kleine Herde. Das nehmen wir einfach so hin, das steht da. Aber genau auch diese Aussage ist der Christenheit im Laufe der Zeit zum Verhängnis geworden. Stichwort, wenn ihr euch da mal ein bisschen so mit Kirchengeschichte schon beschäftigt habt, sagt euch die konstantinische Wende etwas. Da kam eines Tages dieser Kaiser Konstantin, 312, 313, dann hat er dieses berühmte Toleranzedikt von Mailand erlassen. Ab jetzt dürfen die Christen nicht mehr verfolgt werden, ab jetzt sind die Christen geduldet. Jetzt mussten sie sich nicht mehr verkriechen in den Löchern, in den Katakomben, kann man heute noch vor den Toren Roms besichtigen, was die gebuddelt haben. Nicht nur ein, zwei, das geht runter, 4, 5, 6 Etagen unter der Erdoberfläche. Ich war auch schon mal dort. Und dort unten haben sie auch ihre Leute, die Toten, begraben. Weil sie einfach nicht mehr sicher waren, an der Oberfläche zu erscheinen. Immer wieder, wenn es mal dicke Luft gab, ab unter die Erde. Jetzt kam Kaiser Konstantin, endlich mal ein Kaiser, der für uns ist. Und dann hat es nicht lange gedauert, es war noch in diesem 4. Jahrhundert, ich glaube 380, 81, Kaiser Theodosius hat was gemacht? Hat das Christentum zur Staatsreligion erklärt und das Heidentum verboten. Hallo! Endlich gelten wir was, endlich werden wir mal gewürdigt. Und die Bischöfe hatten Zugang zum kaiserlichen Hof, wurden wertgeschätzt, wurden um ihren Rat gefragt und, und. Und genau das war das Verhängnis für die Christenheit. Aber jetzt war man nicht nur mehr die kleine Herde, jetzt kamen die Massen in die Kirche. Und das war der Sündenfall der Christenheit. Jetzt kamen die Massen mit ihren Gebräuchen und heidnischen Sitten und allem, was halt so das heidnische Leben ausmacht, auch wenn es offiziell verboten war. Jetzt war man nicht mehr die kleine Herde. Jesus sagt, fürchte dich nicht, du kleine Herde. Auch das muss man verinnerlichen. Ich nehme mal an, die Adventgemeinde Bamberg ist auch nicht die größte Kirchengemeinde hier in Bamberg. Und Gott gebe Gnade, dass wir das auch so annehmen können, dass wir nicht immer in der Mehrheit sind, sondern meistens in der Minderheit. Hat Jesus auch bei einem anderen Vergleich ein für alle Mal dargelegt. Da gibt es nur zwei Wege für uns Menschen zum Ziel, zum ewigen Reich Gottes. Den breiten Weg, den schmalen Weg. Und dann hat Jesus auch die Größenverhältnisse dargelegt. Breiter Weg, da geht halt die Masse. Die Masse geht auf den breiten Weg. Und der schmale Weg, ihrer sind wenige. So ist es halt. Auch da müssen wir diese zwei Wörtchen aus dem Munde Jesu akzeptieren. Tut Buße. Umdenken, umdenken. Ich denke bei der Gelegenheit auch immer wieder so an das Dritte Reich, Nationalsozialismus, wie da auch diese Ideologie mit Massenwirkung gearbeitet hat, wie sie auch da die Menschen mitgerissen haben und wie sie dann alle gerufen haben, Sieg Heil und Heil Hitler. Ja, und wenn es auch der Lehrer und der Pfarrer und der Bürgermeister so gemacht haben, ja, was soll denn da verkehrt sein? Das war wie eine Massenhypnose. Und wir wissen, wie es dann auch ausging. Am Ende des Krieges waren 55 Millionen Tote zu beklagen. Soldaten wie Zivilisten. Diese Massenwirkung, das hat schon immer was so für sich. Da muss man auch mal drüber nachdenken. Die Untertanen. Dann lesen wir noch etwas über die Untertanen in Lukas 22. Wir sind da immer noch im Lukas-Evangelium, Kapitel 22. Jetzt wird es interessant, was da doch alles vorkommen kann bei seinen Untertanen. Wir lesen mal Kapitel 22 ab Vers 24. Überschrift heißt bei mir nach der Lutherbibel Gespräche mit den Jüngern. Es erhob sich auch ein Streit unter ihnen, wer von ihnen der Größte sein sollte, als der Größte gelten wollte. Ein Streit unter den Jüngern. Man könnte doch annehmen, wenn es schon nicht so die Massen waren, damals waren es gerade mal 12, dass doch da einigermaßen Harmonie und Wertschätzung und gegenseitiger Respekt herrschte. Nein. Wer ist der Größte? Was heißt es? Wer hat das Sagen? Wer gibt den Ton an? War das nur damals so? Ihr wisst ja, das Wort Gottes ist nicht antik, es ist ewig. Es gilt bis zum letzten Tag. Und auch da müssen wir uns durch Jesus sagen lassen, diese Frage hat bei uns nichts zu suchen, wer der Größte ist. Kennt ihr C.G. Jung, diesen Psychoanalytiker, das waren damals so diese drei großen, Sigmund Freud, C.G. Jung und Adler, die sich auch so mit dem Seelenleben des Menschen beschäftigt haben. Und dieser C.G. Jung sagte mal, wo Liebe herrscht, da gibt es keinen Machtwillen. Und wo die Macht den Vorrang hat, da fehlt die Liebe. Ich denke, den Satz kann man doppelt und dreifach unterstreichen. Nochmal. Wo die Liebe herrscht, da gibt es keinen Machtwillen. Und wo die Macht den Vorrang hat, da fehlt die Liebe. vielleicht so viel zu den Untertanen und es gäbe noch mehr und viel mehr zu sagen. Das Neue Testament hat ja nicht nur diese Stelle, etwas über die Jüngerschaft auszusagen. Aber ich denke, es sind so markante Verse, die uns doch auch heute noch zum Nachdenken bringen sollten. Ja, jetzt kommen wir zum Schluss, zum letzten Punkt. Wir haben am Anfang gesprochen über die Struktur des Reiches Gottes, nicht von dieser Welt. Die anderen sollen ruhig kämpfen. Jesus sagt nein, Petrus steckt das Schwert weg, in meinem Reich wird nicht gekämpft. Dann haben wir etwas gelesen über die Größenverhältnisse. Fürchte dich nicht, du kleine Herde. Ihr bekommt mal das Erbe ausbezahlt. Ihr dürft mal ins Reich der Herrlichkeit eingehen. Jetzt fehlt noch ein dritter Punkt zu einem Reich. Wir haben was von der Struktur gehört, was von den Untertanen. Jetzt gibt es auch noch den Herrscher des Reiches. Und da lesen wir zum Schluss jetzt nochmal Johannesevangelium, das wir vorhin schon mal aufgeschlagen hatten. Und da gehen wir jetzt zum Schluss zurück ins Johannesevangelium, Kapitel 18 war das. Kapitel 18. Vers 36 war ja vorhin diese Aussage, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und jetzt lesen wir Vers 37. Dann haben wir genau den Zusammenhang. Da fragte ihn Pilatus, so bist du dennoch ein König. Das heißt mit anderen Worten, dem Pilatus war das irgendwie komisch vorgekommen. Du willst ein König sein, sagst auch, dass du ein Reich hast. Ja, wo sind denn deine Grenzen? Wo hast denn du deine Armee, deine Soldaten? Dem kam das also wirklich komisch vor, dem Pilatus. Dann bist du dennoch ein König. Jesus antwortete, du sagst es und jetzt gebt Acht. Ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Ist es zu viel gesagt, wenn ich sage, unser König in unserem Reich ist ein König der Wahrheit, kommt er zweimal vor in diesem Vers. Er ist dazu gekommen, um uns Menschen die Wahrheit darzulegen. Die Wahrheit über Gott und den Menschen, die Wahrheit über Gut und Böse, die Wahrheit über Arm und Reich und Kinder und Alte und alles, was das Leben ausmacht, bringt uns Jesus die Wahrheit und er ist selber die Wahrheit in Person. Wie ist es denn bei den irdischen Reichen? Bis zum heutigen Tag. Ich fange mal an mit der Gründung unserer Bundesrepublik. Nach dem Krieg war der erste Bundeskanzler, jetzt haben wir eine Kanzlerin, wisst ihr ja, war damals der erste Bundeskanzler Konrad Adenauer. Und wisst ihr, was der mal gesagt hat? In der Politik kommt man ohne Lüge nicht aus. Und dann soll er auch gesagt haben, wenn man ihm manchmal so festnageln würde, aber Herr Kanzler, Sie haben doch vor 4 Wochen noch das und das gesagt. Und dann auf einmal sieht es ganz anders aus nach der Wahl, hat er gesagt, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Merkt ihr den Unterschied zwischen den Fürsten, den Königen und Kaisern und Kanzlern dieser Welt? Und unserem König, der ein König der Wahrheit ist. Habt ihr schon mal was gehört von Fake News und alternativen Fakten? Lüge gibt es ja heute nicht mehr. Das wird nur schön verkleidet, schön umschrieben, dann gibt es schon keine Lüge mehr. So einfach geht es heute. Liebe Leute, ich bin so froh und dankbar, dass wir Jesus gefunden haben als unseren obersten Fürsten, unser Kanzler, unser König, auf dessen Worte wir uns immer und ewig bis zum letzten Tag verlassen können, weil er nur Wahrheit verkündigt hat und niemals Lüge. Was heißt auch im Neuen Testament? Gott kann alles. Gott ist so mächtig, dass er alles kann. Nur eines kann er nicht. Gott kann nicht lügen. Damit schließen wir, dass es so ist. Gott sei es gedankt. Amen.